Bin allerdings durch die rasante Entwicklung von manchen Aktien natürlich schon wieder auf der Abgeberseite, indem ich sage, okay, cool, you never make a loss by taking a profit.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Und mit Börsenexperte Wolfgang Matejka, Geschäftsführer von Matejka und Partners Asset Management.
Ja, Herr Matejka, herzlichen Dank, dass Sie wieder bei der Geldmeisterin zu Gast sind. Vielleicht könnte man ein bisschen so den Anfang dieses Jahres Revue passieren lassen. Also mit welchem Szenario sind Sie zu Jahresbeginn ausgegangen? Hatten Sie auch schon so ein positives Bild bei den Börsen oder hat sich das aufgehellt?
Naja, wir sind eigentlich durch das Jahr 2022 ziemlich emotional beschädigt ins neue Jahr gelaufen. Wir waren diesbezüglich durch alle möglichen Drohszenarien realistisch oder unrealistisch geprägt. Und die Vorsicht zu Jahresbeginn war nahezu überall spürbar. Und so ging es bei mir auch. Logischerweise hat man seine Meinungen über die ein oder anderen Bewertungen oder die ein oder anderen Sektoren, die jetzt wirklich sich vielleicht mit dem kommunizierten Bild nicht mehr ganz abgedeckt hatten. An die Rezession habe ich nicht so ganz geglaubt. Ich hatte auch gedacht, dass die Inflation weit schneller oder stärker zurückkommt, ganz klar, weil die Energiepreise bis dahin schon deutlich gesunken sind. Und unter diesem Aspekt war natürlich das Drohpotenzial auf dem neuen Jahr vor allem in der politischen Ecke konzentriert. Und wenn man es vielleicht noch dazu nimmt, in einer Notenbankpolitik, die etwas aus dem Ruder laufen könnte. Aber nichts, was jetzt noch mehr oder stärker als im Jahr 2022 bedrohlich gewesen wäre. Und deswegen war natürlich der Aufholprozess auch mit einer gewissen Form des der Kalendersituation verbunden. Ich denke, mit Jahresbeginn haben sehr viele Risikobudgets wieder voll sein dürfen. Und deswegen war die Bewegung, nachdem sie einmal eingesetzt hat, gar nicht einmal so überraschend, nachdem sie eingesetzt hat.
Ja, aber das heißt dann, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass sich da auch die Realwirtschaft und die Börse wieder ein bisschen auseinanderentwickeln. Also das ist das nur sozusagen noch die Euphorie und das Risikokapital, was man im Vorjahr hat, was man jetzt sozusagen in den Markt investiert? Oder warum sind eigentlich viele Indizes, wieso haben die dann doch nach oben gezeigt?
Man kann es auf der einen Seite ökonomisch beantworten, indem man sagt, die Parameter, die im letzten Jahr zu einer Sektorallokation geführt hatten, die eigentlich die Verletzbarkeit reduziert hat, nämlich im Bereich Energie zum Beispiel, die haben sich geändert. Die sind allerdings auch in ihrer Änderung sichtbar gewesen oder nach wie vor sichtbar. Das heißt, die Inflationsparameter sind aus dem Energiesektor herauskommend oder Rohstoffsektor herauskommend in den Bereich des Konsumbereiches, im Bereich Lebensmittel oder ähnliche Konsumprodukte gekommen. Und in Verbindung mit der Notenbankpolitik der jeweiligen hat sich die Zinskurve verändert und die Teilnehmer an der Zinskurve sind eben vor allem Banken und Versicherungen und die haben dadurch auch etwas Rückenwind erhalten. So gesehen war es eigentlich nicht ein pauschales Kopieren des vergangenen Jahres, sondern ein Anpassen an die gewandelten Parameter. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Zug der Zeit. Und in einer solchen Phase beginnt man sich sehr schnell in Richtung der liegen gebliebenen Gelegenheiten, also Neudeutsch Schnäppchen, zu positionieren, um da hier zumindest einmal den emotionalen, aber zumindest aber auch den ökonomischen Zug nicht verpasst zu haben.
Ja. Und was sind diese liegen gebliebenen Möglichkeiten?
Ja, wenn man sich's ansieht, wenn man zum Beispiel nicht so an die Rezession glaubt, was jetzt in die Munde der Politiker sogar schon hineinkommt, dass man sagt, nein, wir werden vielleicht doch keine Rezession, sondern dieses berühmte Soft Landing erzielen, dann sind die zyklischen Werte beispielsweise diejenigen, die ja mit Katastrophenszenarien bepreist waren. Davor, eine Voestalpine hatte ein Kursgewinnverhältnis von 2,5. Energieunternehmen waren mit viermal dem Gewinn noch immer teuer betrachtet. Dividendenrendite wurde abgestritten, weil man gesagt hat, ja, wer weiß, ob sich die das noch leisten können im nächsten Jahr oder die nächsten Jahre. Solche Werte sind da als erste auf die Adresse gekommen. Also, sagen wir, Energie, Grundstoffe oder grundsätzlich ganz tiefe Bankenwerte.
Mhm. Und hat man das jetzt sozusagen schon verpasst, wenn man jetzt dort einsteigen würde, oder sind die immer noch?
Nein, nicht unbedingt. Das, was sich erst in die Köpfe hineinarbeiten wird müssen, ist natürlich, dass jede kurzfristige Wachstumsschwäche, die man noch im letzten Jahr als tiefe Rezession interpretieren wollte, die sich jetzt als Wachstumsdelle entwickelt, natürlich als Beginn einer neuen Periode oder eines neuen Zyklus zu interpretieren versuchen müsste. Da müsste halt die Politik noch ein wenig mitspielen, weil die Politik diejenige ist, die auch Europa insbesondere über die mögliche kommende Inflationswelle wieder hinauf oder hinübertragen sollte. Mhm. Aber in diesem Zusammenhang, das Denken über die nächsten 2-3 Jahre, das beginnt erst jetzt.
Da sind wir dann auch bei den Tech-Aktien. Wie ist denn da Ihre Meinung? Die sind ja sehr stark zinssensitiv und jetzt hat man ja unterschiedliche Meinungen zu Zinsen. Es wurden sehr viel Bonds wieder gekauft. Rechnen Sie jetzt noch mit weiteren Zinsanstiegen oder Zinssenkungen, oder wie positionieren Sie sich bei den Tech-Aktien dann?
Also was mich irritiert hatte im letzten Jahr, ist in Wirklichkeit auch die Antwort auf Ihre Frage. Denn die Tech-Aktien wurden im letzten Jahr, bis auf die großen 5, sagen wir mal, pauschal in die Ecke Zinslastigkeit oder Zinsabhängigkeit gestellt. Man hat diesbezüglich auch ganze Sektoren wie Non-Profit Technology erfunden, zu sagen, okay, damit können wir die pauschaliert handeln. Das ist ein großer Fehler, glaube ich, gewesen und wenn es passiert, noch immer, denn jede dieser Technologiewerte besteht ja sehr stark aus Know-how-Trägern, die innerhalb ihres Geschäftsmodells zu finden sind. Und diese Know-how-Träger auf Resilienz, auf Tragfähigkeit, auf die nächsten Jahre, auf das Potenzial zu bewerten, ist ja in Wirklichkeit die Aufgabe eines Tech-Investors. Mhm. Diesen Technology-Sektor an sich gibt es ja in Wirklichkeit nicht, weil jede dieser Firmen hat einen ganz anderen Bereich. Von der Software bis zur Hardware kann man de facto alles in Technology pauschalierend verpacken, aber jede dieser Firmen ist unterschiedlich. Und ich denke daher, dass auch die Zinsabhängigkeit in diesem Sektor sich auch unterschiedlich beantworten lassen wird müssen. Ich fürchte nur leider, dass man sich daran gewöhnt hat, die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, über diverse ETFs oder sonstige pauschale Strukturen oder verpackte Indexprodukte hier Asset Allocation zu betreiben, die in Wirklichkeit am individuellen Thema vorbeigeht.
Da haben Sie natürlich recht, weil man kann jetzt nicht sagen, dass eine Apple oder eine Microsoft zinssensitiv ist. Die haben ja genug Cash.
Apple hat 100 Milliarden Dollar Cash. Also die freuen sich über jeden Zinsanstieg. Es ist eine gewisse Form der irren Annahme, dass die jetzt darunter leiden würden, ja. Vollkommen
richtig. Wer natürlich wirklich sensitiv sind Bonds. Und wenn man praktisch von, ich glaube, das war Lippert, die so eine Studie jetzt gemacht haben und sich angeschaut haben, dass eigentlich sehr, sehr viel Geld von US-Aktien in Bonds geflossen ist und auch dann aber auch noch in europäische Aktien, aber primär natürlich in Bonds. Ist das der richtige Weg oder ist man da eigentlich vielleicht zu euphorisch, weil es können Zinsen noch steigen?
Es kommt darauf an. Es gibt sehr, sehr viele professionelle Teilnehmer, die eine Situation des Marktes ausgenutzt haben und zum Kern ihrer Investments getrieben haben. Das ist die Inflation-Linked Bonds gegen normale Bonds zu arbitrieren. Inflationsangepasste Anleihen sind in der Regel Staatsanleihenemissionen, die auch verschiedene Laufzeiten haben, und ihr Preis entspricht eigentlich der Inflationserwartung, die diesen Laufzeiten unterliegen. Und da gab es insbesondere in Amerika durch den sehr starken Renditeanstieg des normalen Marktes plötzlich Indikationen, dass die Arbitrage dieser Inflation-Linked Bonds auf längere Laufzeiten, also 5 bis 10 Jahre, zu positiv abgesicherten Returns führt. Das heißt auf Deutsch, wenn die Inflationserwartung über den Inflation-Linked Bonds, den 10-jährigen, bei 2,3% liegt und die Rendite des Marktes gibt 4% her, dann hast du de facto einen inflationssicheren Ertrag von 1,7% eingesperrt. Das schaffst du eben nur als Professioneller, und das haben die auch sehr intensiv, Pensionskassen und Co., genutzt. Der Rest des Marktes hat sich an der Dividenden-Bond-Rendite-Schere mehr orientiert. Das heißt, Dividendenrenditen tendieren dazu, mit dem Gewinn oder der Gewinnentwicklung des jeweiligen Unternehmens sich zu verhalten. Und wenn man dem ein Wachstum unterstellt, dann wird auch die Dividende wachsen und irgendwann einmal wird die Dividendenrendite, die historisch bedingt immer tiefer als die Bondrendite war, bis auf die letzten Jahre, wo die Nullzinspolitik das überlagert hatte, aber dann wird es die schneiden und dann hast du mehr Spaß mit der Aktie. Mhm. In einem rezessiv angehauchten Umfeld, wie es noch 2022 der Fall war, beginnst du daran zu zweifeln, dass das Gewinnwachstum passiert und damit hast du automatisch ein Argument zu sagen, na, ich nehme die sichere Alternative, ich nehme die fixverzinste Staatsanleihe, den Unternehmensbond und damit fühle ich mich sicherer und habe daher investiert. Das heißt, die Divergenz innerhalb des Marktes hat zugenommen, man hat sich nicht primär an der Dividendenrendite orientiert begonnen, sondern hat auch die Bonds als Teil des Anlageuniversums wieder ernst nehmen dürfen.
Zu Recht in dem Fall.
D'accord. Zu Recht.
Jetzt waren ja die letzten Jahre von vielen Faktoren berührt, die Entwicklung an den Kapitalmärkten, die man natürlich nicht fundamental begründen kann. Ich denke erst Covid, dann Ukraine-Angriff. Das lässt sich ja schwer irgendwie einbauen im Asset Management oder kann man sich irgendwie vorbereiten?
Ja. Also das Thema Covid wurde adressierbar über die Pharmaindustrie und die damit erzielbaren Leistungen und auch die Zulieferindustrie. Beim Krieg ist es ähnlich, allerdings weit weniger populär. Natürlich kann man sich an Unternehmen oder Aktiengesellschaften orientieren, die im Defensivbereich ihr Geschäftsmodell haben. Durchaus, sagen wir mal, populistischen Gründen sind das natürlich nicht sehr viele Aktiengesellschaften, die an den Börsen gelistet sind, weil ein Hersteller von Streuminen oder etc., den wird wohl niemand gerne investieren wollen, sondern das ist irgendwo ein Thema, dass politischen Gremien vorbehalten zu sein scheint leider, aber nicht, weil es vorbehalten, sondern es geben muss. Von der Investitionslage her ist es klar, dass man bestimmte Regionen, die gefährdet sind, bestimmte Sektoren, die unter Entzug von Rohstoffen durch die Situation leiden, gefährdet sind, dass man die versucht zu meiden oder zumindest einmal relativ eng an der Informationslage zu halten. Und der andere Sektor ist der ganze Verteidigungs- oder Informationssektor, der dadurch, dass er staatliche Zuwendungen bekommt, natürlich ein erweitertes Geschäftsmodell geliefert bekam. Aber es ist in erster Linie den ESG-Normen der jeweiligen Investitionsumgebung geschuldet, ob man das überhaupt tut. Danach, wenn es erlaubt ist oder wenn es opportun ist, es zu tun, dann so selektiv wie möglich. Ja. Okay. Also das Thema aggressive Waffen und sonstiges, ich glaube, das ist nach wie vor tabu. Mhm. Das würde ich meinen, dass das für jeden fast tabu ist.
Wie schaut es eigentlich mit Covid aus? Ist das noch ein Thema bei Kapitalmärkten?
Es ist ein indirektes Thema, weil die Effekte aus der Covid-Situation natürlich deutlich weiterragend sind in der Entwicklung der Medizintechnik und in der Entwicklung der Medikationstechnik. Das wird uns weitertragen. Also die ersten Anzeichen in Richtung Onkologie, also Krebsbehandlung und sonstiges, sind bereits da, dass diese mRNA-Technologie sich auch in dem Sektor sehr schnell und zügig manifestiert. Das zweite ist, die Zulassungskriterien haben sich durch Covid massiv beschleunigen müssen. Die haben zwar jetzt wieder ein wenig zurückgerudert in der Zeitachse, aber das Bewusstsein dafür, dass es aus dieser Ecke her Vorteile gibt, wenn es schneller läuft und Parallelverarbeitung auch bei Medikationszulassungsbehörden kein verbotenes Wort oder Fakt sein darf. Ich glaube, das hat uns ein wenig in der Zeit gebracht. Was derzeit Corona halt als Behandlungsinstrument betrifft, ist natürlich der Fokus zurückgegangen und driftet mehr und mehr in eine Art allgemein pauschal Behandlung des Themas zu. Also wenn man es aus österreichischer Sicht betrachtet, dass man sich halt so wie ich jetzt Koldamaris am Schreibtisch stehen hat, um sich versuchen, die Dichte der Viren in der Nase häufigst im Zaum zu halten.
Mhm. Sind eigentlich die Vorteile eben gerade auch mit der schnelleren Zulassung etc. schon in den Pharmasektor eingepreist oder halten Sie den für interessant?
Nein, der ist sogar ziemlich deutlich unter Druck deswegen, weil es hat dazu geführt, dass nicht nur die Zulassungsgeschwindigkeit im Pharmabereich stattgefunden hat, was natürlich zu einer Erweiterung der Perspektive in der jeweiligen Kette ihrer in Zulassung befindlichen Produkte geführt hat, sondern auch die Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich dadurch beschleunigt. Wenn man sich zum Beispiel in Erinnerung ruft, dass vor 4 Monaten gratis 100 Millionen Proteine errechnet wurden von einem Supercomputer. Und das hat natürlich für die Pharmaindustrie einen Schlag ins Gesicht bedeutet, weil dadurch ihr Alleinstellungsmerkmal gefährdet wurde. Aber es zeigt, mit welcher Geschwindigkeit die Entwicklung von Medikationen, Drugs in generellen und auch im Bereich der Zulassungsgeschwindigkeit uns voranbringt.
Das ist aber spannend. Das heißt, da kommt auch mehr Druck von Generika, die da schneller...
Die Generika, ja, die sind halt als abgelaufene Patente natürlich in der Kostenseite her interessant. Aber es wird zu einem spezifischeren Zugang der Behandlung führen.
Okay.
Das heißt, wir werden viel individueller behandelbar, weil die Generalkosten sinken, sich hier ein für eine bestimmte kleinere Gruppe befindliches Medikament leisten oder entwickeln zu müssen.
Da spricht Mario Nomet quasi, dass man so Plattformen bildet und von denen ganz leicht es dann variieren kann, die Produkte.
Und Mario Nomet hat mit Dosierung. Der Solve4U-Plattform natürlich eine der großartigsten Sparkomponenten der Pharmaindustrie, weil sie durch die Lösbarkeit von schwerlöslichen Stoffen die Dosierung massiv reduzieren, ohne die Wirksamkeit, die Efficacy halt de facto zu beschränken. Im Gegenteil, sie wird sogar teilweise beschleunigt. Mhm. Das heißt, jedes große Pharmaunternehmen müsste massiv interessiert sein daran. Das Problem dabei ist allerdings mehr in der Gewinnstruktur der Pharmaunternehmen zu suchen, die halt ihre in Zulassung oder zugelassenen Medikationen so lang wie möglich alleine im Markt halten wollen.
Ja.
Und das ist ein bisschen ein moralisches Problem vielleicht sogar.
Mhm. Also das heißt, Pharmaaktien sind nicht unbedingt Oma-Aktien oder ist das, gehören die in Langfristportfolio, aber wahrscheinlich trotzdem rein? Und wie
auf jeden Fall, sie können hinein. Sie sind natürlich jetzt in einer Phase des konjunkturellen Aufholprozesses nicht die erste Wahl, aber in einem ausgewogenen Portfolio sollte man immer so etwas drinnen haben, weil es von der Struktur der Ertragslieferung natürlich ein sehr stabiles Investment darstellt.
Wenn ich Ihnen jetzt wieder so zuhöre, das heißt, Sie stehen momentan nicht an der Seitenlinie, sondern Sie sind investiert und,
ja.
Und wo sind Sie investiert? Wo sehen Sie die kurzfristigen Chancen? Sie haben es kurz angesprochen, die Zykliker, weil doch die Erholung
also
schneller geht.
Es sind zu Beginn logischerweise die Zykliker gewesen. Ich habe am Anfang ja erwähnt, dass ich nicht ganz an diese Rezessionspolemik geglaubt habe, sondern eher an das Softlanding. So gesehen habe ich die Preisvorteile genutzt. Bin allerdings durch die Entwicklung, die rasante Entwicklung von manchen Aktien natürlich schon wieder auf der Abgeberseite, indem ich sage, okay, cool, you never make a loss by taking a profit. Unter diesem Aspekt ist auch der Finanzsektor bei den Banken ein Punkt, wo man sich überlegen könnte, nicht vielleicht doch wieder die Gewichte ein wenig anzupassen, zu reduzieren. Warum? Weil im Zusammenhang mit den kommunizierten Notenbankmaßnahmen auch die Zinskurve sich nicht mehr so steil darstellt, wie es noch vor 2 Monaten gewesen ist. Das heißt, die Zinskurven werden immer flacher, weil man sagt, die Notenbankpolitik hat natürlich auch einen dämpfenden Effekt auf die Wirtschaftsräume und dem werden wir erst begegnen müssen mit vielleicht irgendwann späteren Zinssenkungen, sodass teilweise sogar Amerika ist es nach wie vor inverse Zinsstrukturkurven, also wo die kurzfristigen Zinsen oder Renditen höher sind als die mittel- bis längerfristigen Bestand haben. Und in einem solchen Umfeld haben es die Banken natürlich auch nicht pauschal einfach. So gesehen muss man selektieren.
Aber Sie sind optimistisch für die Börse, das scheinen auch die Staatsfonds zu sein, weil wenn man sich so anschaut, gerade die aus den arabischen Räumen, also gerade der Staatsfonds von Saudi-Arabien und auch Katar, sind doch sehr investierfreudig. Liegt es nur daran, dass die eben ihre sprudelnden Petrodollar unterbringen müssen oder gibt es andere Gründe, warum die Staatsfonds so aktiv sind?
Ja, am Beispiel Saudi-Arabien ist es natürlich auf der einen Seite klar, dass der Rückenwind des letzten oder der letzten eineinhalb Jahre massiv die Budget gestopft hat. Die sind allerdings sehr prospektiv. Das heißt, die denken dann die Zeit, wenn das Öl vielleicht nicht mehr so sprudeln darf, haben tun sie ja genug, oder Alternativen mehr gefragt sind. Und die stellen gerade auch über ihren Staatsfonds massive Infrastrukturinvestments in diese Zukunft hinein, was jetzt alternative Energiegewinnung oder Wasser und oder auch Städtestrukturbereinigung betrifft. Das alles ist in Wirklichkeit sehr, sehr stark mit diesen Staatsfonds verbunden. Staatsfonds an sich haben auf dem Planeten durchaus auch positive Funktionen, die nämlich, sie stellen ein Bindeglied zwischen Kapitalmarktdenken und Staatsdenken dar und sind in dieser Mittelposition natürlich den Begehrlichkeiten und dem Druck jeweils ausgeliefert, können sich allerdings durch ihre Verantwortlichkeit vielleicht dem ein oder anderen unpopulären Effekt leichter entziehen, als es vielleicht die Politik an sich könnte und oder der Kapitalmarkt ganz allein würde. Mhm. Und daher haben sie eine echte Berechtigung.
Ja, aber ist der Staat wirklich so ein guter Vermögensmanager, wenn ich mir jetzt Österreich anschaue, also aus der Vergangenheit, angefangen von der ÖIAG über die ÖBIG mhm. und jetzt ÖBAG?
Sie können es ganz genau beantworten. Alle Staatsfonds, die ein selbstständiges Regulativ in sich haben, sind gut und erfolgreich und liefern auch entsprechend ihre Erwartungshaltung dem Staat etwas ab. Mhm. Alle Staatsfonds, die unter politischem Regime arbeiten müssen, oder nur einen begrenzten Zugang haben dürfen und sich immer wieder rückversichern müssen, denen geht es nicht gut.
Verstehe, also da muss man eine feine Trennlinie führen. Also Sie sind nicht generell der Meinung, dass jetzt der Staat ein guter Unternehmer ist, aber im Vorgespräch haben Sie erzählt, also ein reicher Staat würde einen Fehler machen, wenn er keinen souveränen Fonds hätte. Weshalb?
Vollkommen richtig, weil sich ein Sovereign Wealth Fund natürlich Themen viel direkter und wenn es auch wünschenswert wäre, viel weniger politisch in der Einzelbetrachtung der jeweiligen Themen zuwenden kann. Er kann dadurch eine Funktion des Risikokapitalgebers im Sinne des Staates übernehmen, die sonst durch parlamentarische Gremien etc. entweder verzögert oder gar nicht stattfinden könnte. Das heißt, wenn ein Staat ein Bewusstsein für die Wertschöpfung, die aus Kapitalmarktaktivitäten kommt, entwickelt hat oder ein Wissen diesbezüglich in sich trägt, dann wäre es falsch, wenn er diese Möglichkeit ausnutzt, nicht sein Geld, das ihm ja von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern anvertraut wurde, nicht so weit versucht zu optimieren, dass es für alle wiederum über die Investitionen zu einem Mehrwert führt, die dann Vermögensbestandserhöhung, Wohlstand, Sozialkomponenten etc. finanzieren würde.
Mhm. Vorausgesetzt, Sie haben auch die Personalkapazitäten, die das verstehen.
Das ist ein Vorteil, die Personalkapazitäten in der Politik, aber ein Vorteil eines Sovereign Wealth Fund ist natürlich, dass er mit relativ wenig Personal vieles erreichen kann. Mhm. Also du brauchst nicht für jede Investition 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern es genügt ein Gremium, das bestimmten Regeln unterworfen, professionelle Arbeit im Kapitalmarkt denken und auch im Reporting in die Politik vielleicht macht. Und das ist nicht unmöglich und das schaffen viele. Und meiner Ansicht nach ist es gerade in einem Staat wie Österreich, der noch Wohlstand in sich trägt, wo wir auch versteckte Reserven, nicht bös gemeint versteckte Reserven, aber ungenutzte Reserven in unserem Wohlstandsuniversum tragen, eine solche Gelegenheit nicht zu nutzen, die wirklich nicht viel Geld kosten würde, aber die ganzen Prozesse so weit optimieren würde, dass daraus ein Motor entsteht, der börsennotierte und auch nicht börsennotierte Unternehmen fördert, an sich bringt und das Ganze dann als finales Werterhöhungsinstrument vielleicht sogar dann an die Börse bringt. Also ein Mittelding zwischen Equity und Private Equity Investment, das wäre meines Erachtens nach auch krisenresistent. Denken wir an die Situationen, die wir hatten, 87, in den 90er Jahren, 98, Covid, Great Financial Crisis. Die Insolvenzwellen, die da angestiegen sind, die wären unter Umständen vermeidbar gewesen und oder der Ausverkauf ins vielgeschmähte Ausland vielleicht gar nicht passiert.
Ich meine, das hat ja zum Beispiel Deutschland bei Lufthansa und TUI auch gemacht. Die sind ja dort eingestiegen. Ist aber trotzdem ein Unterschied, als wenn das die Politik direkt macht mit oder über so einen Sovereign Wealth Fund, oder?
Ja, es ist insofern ein Unterschied, weil es die Politik diesbezüglich natürlich immer kommunizieren muss und sich rechtfertigen muss dazu, warum er es gemacht hat. Natürlich macht sie das immer im Argumentarium des Allgemeininteresses oder in gewisser Weise des chauvinistischen Interesses, um eigene Firmen vielleicht vor dem Konkurs zu schützen und ähnliches. Aber sie ist diesbezüglich vorgeschoben professionell. Mhm. Das heißt, es ist das politische Kalkül dahinter immer erkennbar. Und ein Sovereign Wealth Fund, der müsste eigentlich grundsätzlich die Professionalität in Verbindung, wenn es notwendig ist, also wenn TUI zum Beispiel bankrott wäre, dann wird ein Sovereign Wealth Fund natürlich nicht umhinkommen, an der Politik anzuklopfen und sagen, ich würde nicht investieren, aber wenn ihr wollt, dann müssen wir halt. Aber dann wird das auch entsprechend so kommuniziert.
Aber wo könnte denn das Geld in Deutschland oder in Österreich herkommen für so einen Sovereign Fund? Weil die meisten, sei es Saudi-Arabien, Katar, Norwegen, der größte, da sprudelt natürlich vom Öl das Geld. Wie hat das eigentlich Singapur gemacht? Weil die haben ja meines Erachtens kein Öl dafür gebraucht.
Ich glaube, Singapur hat diesbezüglich begonnen, irgendwann einmal eine Budgetreserve zu bilden, die dann genutzt wird für Temasek.
Wäre das eine Möglichkeit bei uns auch? Oder?
Ja, ganz sicher sogar. Jetzt überlegen wir mal, wir denken über die Pensionsvorsorge nach. Wie wäre es, wenn wir, ich habe da ein Gespräch mit der Wiener Börse schon einmal geführt, ein eigenes Vehikel schaffen, das sich in diese Richtung als Pensionsvorsorgevehikel definieren ließe mit Steuervorteilen, weil dann zieht es. Und das mit einer Behaltefrist von, ich weiß nicht was, 15 Jahren verbunden, das danach zu einer Pensionserhöhung oder Bereicherung der bestehenden Pensionsverträge führen würde, wäre genial. Man könnte es anders auch finanzieren, dass man sagt, okay, in Zeiten, wo man sich die Übergewinnsteuern mehr oder täglich aus den Fingern tropfen lässt, wäre vielleicht eine Abgeltung in dieser Richtung, bestimmte Prozentsätze abzugeben, auch eine Variante, zu sagen, bevor man jetzt überhöhte Dividenden ausschüttet, dann soll man in diese Richtung schütten. Also Möglichkeiten gäbe es genug. Die schlechteste wäre, den Steuerzahler zur Kasse zu bitten und zu sagen, so, jetzt erhöhen wir die Steuern und damit wir investieren dürfen. Das wäre falsch und würde, glaube ich, auch den Kern nicht treffen, weil es geht um das Budget des Staates, das optimiert gehört und nicht die Einnahmen durch den Steuerzahler.
Und wäre es nicht auch eine Möglichkeit, so wie die Schweiz das macht, oder das geht natürlich auf EU-Ebene nicht, dass man einfach die Nationalbank, die Reserven stärker praktisch veranlagt?
Ja, die Schweizer Nationalbank ist ja der mit Abstand größte Einzelinvestor in Technology global, was die haben. Das ist natürlich auch ein Instrument. Übrigens, die Schweizer Nationalbank-Aktie ist sogar börsennotiert. Die Also ist ein bisschen absurde Situation, weil die gehört wiederum zwei Kantonen und zwei Privatpersonen. Das muss man auch wissen. Also es ist nicht so ein einfach kopierendes Modell. Ich würde es nicht empfehlen zu kopieren. Aber natürlich, selbstverständlich, auch das in dem Moment, wo ein sozialer, ökologisch bedingter Nutzen daraus ableitbar ist, ist das natürlich ein Instrument. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es nichts anderes als ein großer Hedgefonds. Aber das ist es bei der Schweiz. Gott sei Dank.
Kann man die Politik nicht verstehen, aber man kann es nachvollziehen, warum sie da sich auch ein bisschen gegen sträuben, weil wenn man jetzt anschaut, der norwegische Staatsfonds, der hat im Vorjahr 152 Milliarden Euro Verluste gemacht. Die Schlagzeilen waren riesengroß, das muss man ja erstmal politisch verkraften. Aber natürlich, wenn das jemand erklären würde, dass die das Kapital auf die lange Sicht sogar verdoppelt haben, also dann, aber soweit sind wir ja mit der Financial Literacy nicht in Deutschland, nicht in Österreich. Kann man deswegen vielleicht wirklich verstehen, warum man so einen Fonds vielleicht noch nicht einrichten kann, dass man da erst ein Verständnis von der Bevölkerung hat?
Na, ich glaube, dass so ein Fonds nur dann wirklich funktionieren würde, wenn sich seine Aktivität professionell darstellen oder umsetzen lassen darf. Und wenn seine Berichtspflichten an vielleicht interne Gremien und einmal, zweimal im Jahr an öffentliche Stellen richten darf, also eine Art Tätigkeitsbericht, der während dem Jahr unter Kontrolle von dem einen oder anderen Gremium ist, das Informationsrechte hat, so wie ein Aufsichtsrat, aber nicht Einspruchsrechte. Dann wäre das auch funktionell richtig und gut, denn dann kann man einem solchen Fonds zumuten, in bestimmten Phasen stärker zuzugreifen als in anderen Phasen und damit auch Opportunitäten zu greifen. Mhm. Das generell öffentliche Darstellen eines solchen Fonds ist natürlich in dieser Variante nicht gut, weil dann gibt es 17 Millionen, also wir haben eh schon 9 Millionen Fußballtrainer, aber dann gibt es 7 Millionen Sovereign Wealth Fund Manager. Das wäre dann natürlich dumm. Aber die Chance zu vermeiden, sich hier angreifbar zu machen, das halte ich für eine Verfehlung. Denn tu Gutes und von mir aus rede ich später darüber, aber tu etwas. Ja. Das ist das Wichtige.
Dann machen wir mal einen Perspektivenwechsel zum Unternehmen und auch zum Investor, den anderen Investoren. Was ist denn da der Vor- und Nachteil, wenn sich jetzt ein Staatsfonds, zum Beispiel so wie bei Siemens Energy, will das Katar einkaufen?
Na gut, das Interesse von Katar und Siemens Energy ist natürlich eine Mischung zwischen unternehmerischem Know-how-Transfer, weil Siemens Energy ist wirklich eine der Spitze im Bereich der alternativen Energie. Und das Zweite natürlich auch die Suche von Siemens Energy nach Finanzierung, weil die sind ja gerade dabei, die spanische Gamesa zu übernehmen. Und Siemens hat sich bis dato gesträubt, das selbst zu tun als distanzierte Mutter, weil man sich davon den ein oder anderen Nachteil erwartet hätte. Ich halte es für ein bisschen kurzsichtig, aber so ist halt Siemens. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ein Staatsfonds selbst hat da andere Tragweiten und vielleicht ein längeres Profil. Der muss sich nicht im nächsten Quartalsbericht rechtfertigen, dass er jetzt, ich weiß nicht, 7 Milliarden in die Siemens Energy investiert hat, um denen zu helfen, obwohl jeder gesagt hat, die können eh auf eigenen Beinen stehen. Der Staatsfonds hat die Opportunität, sich zu positionieren. Und so wie das jetzt der Fall ist, macht er das auch sehr gut und intelligent.
Das heißt, eigentlich so ein Staatsfonds ist grundsätzlich ein stabiler Aktionär. Man sieht es ja wahrscheinlich auch bei dem Syndikat der OMV, ja. Oder?
Ja. Würden Sie das unterschreiben? Ja, ist auch so. Und wenn man das jetzt ein bisschen abstrahiert, jeder sagt, Warren Buffett ist so toll und Berkshire Hathaway Wahnsinn, aber der macht genau das Gleiche. Wenn es irgendwo Krise gibt, dann plötzlich kauft er 5% einer Münchner Rück oder irgendwelchen anderen großen Unternehmen, weil die Probleme haben, weil sonst niemand ihnen hilft. Und das ist in Wirklichkeit eine extreme Opportunität, weil der verdient natürlich damit auch viel Geld und das tut der Staatsfonds auch, tut das allerdings weit konservativer und vielleicht sogar erträglicher, weil er seine Beteiligung nicht dann, wenn sich das Ding verdoppelt hat, wieder verkauft. Mhm. Der macht das in der Regel anders.
Also das konservativ würde ich nicht ganz unterstreichen, wenn ich denke, die Credit Suisse. Ist da nicht die Gefahr, wenn man da sozusagen den Sandalen der Staatsfonds folgt, was grundsätzlich ja keine schlechte Idee ist, so wie man sich auch bei Berkshire anschaut, wo er investiert ist. Aber ist da nicht die Gefahr, dass dann nicht nur Ertragsambitionen gibt, sondern eben auch, wie Sie gesagt haben, politische oder Technologietransferambitionen? Ja. Die mir aber als Investor nichts bringen jetzt.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Und mich hat das schon ein wenig irritiert, wie das Thema Credit Suisse in Richtung Staatsfonds gelaufen ist. Hat nämlich darauf hindeuten lassen, dass es von Seiten des Schweizer Staates keine Perspektive in Richtung Credit Suisse gab. Und dieser Hardcore-Kapitalismus, den man ja eigentlich von den Amerikanern fast erwartet, sich eigentlich im Kern Europa durchaus bereits etabliert hat. Und unter diesem Aspekt her ist natürlich die Beteiligung eines Staatsfonds aus einem anderen Kalkül interessant und wichtig, weil es genau solche Vorfälle thematisiert. Mhm. Es bedeutet, Thema Credit Suisse, oje, wie schlimm muss es der Credit Suisse geben, damit das überhaupt zum Thema werden kann? Und oder wie borniert ist die Schweiz, dass sie dieses Thema überhaupt zulässt? Mhm. Und das ist de facto auch eine Art Weckruf an den restlichen Kapitalmarkt. Und so ist es ja auch passiert, mit der Kapitalerhöhung der Credit Suisse direkt zu helfen und oder die Strategie der Credit Suisse zu hinterfragen und, wenn es in Ordnung ist, zu investieren, als dass man pauschal jetzt irgendwelchen Dritten kritiklos die Ebene überlässt. Nur das Thema Banken ist und bleibt ein sehr stark politisch angehauchtes Thema, denn das ist ja in Wirklichkeit eine Volkswirtschaft in sich, so eine Bank.
Das heißt, abschließend nochmal, wenn ein Staatsfonds in meine Aktie einsteigt, dann muss das noch nicht unbedingt negativ sein, aber ich muss schon durchleuchten, weshalb er einsteigt.
Also ja, es bedingt natürlich die Geschäftsgebarung, die diesem Staatsfonds unterliegt. Also wenn die ÖBAG in eine österreichische Firma einsteigt, dann fragt man sich schon, wieso und warum. Wenn das jetzt ein Staatsfonds ist, der dem Sovereign Wealth Fund Gedanken gehorchen darf und das Investment von Opportunitäten dazugehört, dann ist es in Wirklichkeit ein positives Zeichen, dass die Firma, das Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Position der Technologie so interessant ist, dass sie entweder schützenswert oder investierinteressant ist. Und das ist gut.
Und da wäre es Ihnen auch egal, von wo der Staatsfonds kommt, ob das ein chinesisches, wie ist.
Naja, ich glaube, da müsste man schon die Spreu vom Weizen trennen. Denn das Grundinteresse ist ja dann relativ schnell erkennbar. Ein chinesischer Staatsfonds ist an der Beschäftigungspolitik eines österreichischen Unternehmens wenig interessiert. Den wird vielleicht das Produkt oder die Technologie weit mehr interessieren. Und der Zugriff darauf, wir haben mit den ein oder anderen Investoren in den österreichischen Firmen auch schon diesbezüglich prominent drinnen. Ich glaube, dass es hier dann vielleicht eher um intellektuellen Transfer geht, wenn dieses Investment möglich ist. Gott sei Dank hat die EU und oder lokale Regierungen mittlerweile auch erkannt, rechtzeitig darauf zu reagieren. Manche 5 Sekunden vor 12, Stichwort Flughafen Wien, ja. Aber das war wirklich knapp. Diese 8 Aktien, die haben in Wirklichkeit die Show noch einmal gerettet. Aber das Bewusstsein dafür muss auch tragfähig sein. Ich glaube nicht, dass es so viel bornierte Meinungen im Bereich Stadt Wien oder Land Niederösterreich gegeben hat, die das Thema nicht erkannt haben. Sie haben nur nicht getraut, weil sie Angst vor der öffentlichen Polemik haben, hier als Kapitalisten durch die Welt zu laufen und das Erklärungsmomentum zu viel Zeit oder zu viel Platz in welchen Medien auch immer gefordert hätte. Mhm. Gott sei Dank sind sie über den Schatten gesprungen.
Mhm. Okay, das heißt, vielleicht kann man als Tipp noch an die Hörerinnen mitgeben, dass man kann sich durchaus mal anschauen, wo die verschiedenen Staatsfonds, vor allen Dingen auch der norwegische Staatsfonds, wo die drinnen sind. Wenn da viele drin sind, das kann ja dann kein schlechtes Unternehmen sein.
Ganz genau, ganz genau. Und sie sind auch in jeder Form lernfähig, weil der norwegische Staatsfonds war vor einigen Jahren bei mir und hat gefragt, was ich denn tun würde, würde ich ein Mandat von ihm bekommen, Österreich in seinem Anteil zu managen. Das waren zwei Herren aus New York, erklärt, wie ich es machen würde. Dann wollten die ein Excel-Sheet von mir haben. Das habe ich ihnen dann nur grob gegeben. Und die haben in Wirklichkeit wahrscheinlich diese Story mit einigen anderen Asset-Managern in Österreich, bekanntermaßen weiß ich es von einem, gespielt und haben sich dann die Schnittmenge selbst investiert. Okay. Also der Know-how-Transfer im Asset-Management ist natürlich dann auch eine Art zweischneidiges Schwert.
Okay, gut. Dann sage ich danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und bis zum nächsten Interview.
Sehr gerne, Frau Kistner.
Wiederhören.
Wiederhören.
Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!